Blasi gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von der Emil Frey Schlieren. Jetzt neu mit 15 Jahren Toyota Relax Garantie.
Roger gegen Markus, auch an diesem Montag. Unsere Themen letzte Woche: Hitzewellen. Und das im Mai. Und das bei einem weitgehenden Verbot von Aircondition in der Schweiz und vor allem in Zürich muss da etwas gehen. Zweitens, der Fall Feusi, dein wichtigster Mitarbeiter, ist als Plagiator auftreten und das mit grösseren Folgen. Dann Badrang gegen Josic natürlich. Wie ist die Rückweisung vom Ständerat Daniel Josic durch seine Partei SP zu interpretieren? Und der Iran-Krieg geht weiter nach mehr als 3 Monaten. Was für Optionen hat Donald Trump noch? Also, reden wir zuerst über die Hitzewellen im Mai. Aufschrei bei den Verantwortlichen, zum Beispiel in den Schulen. Einen richtigen Unterricht bei diesen Temperaturen sei nicht möglich. Massnahmen müssen kommen. Die Zahl der Hitzetoten in Europa steigt. Und die Arbeitsproduktivität sinkt generell bei Hitze. Aircondition würde das Problem lösen. Weitgehend verboten bei uns. Was muss passieren, Markus?
Sofort aufheben, das Verbot, das ist birrenweich. Wenn der Klimawandel so weitergeht, wie gewisse Leute das glauben, dann ist das völlig klar, dass das muss erlaubt werden. Und es gibt auch keinen guten Grund. Warum soll man das nicht erlauben? Wir gehen ja überall bei den Energien in Richtung CO2. Zumindest ist das die Absicht. Also von dem her sehe ich nicht ein, warum Airconditioning so ein Tabu soll sein.
Eben, es ist ein Thema im Zusammenhang mit dem Strom. Und ich habe jetzt eine ideale Lösung. Solarstrom, Markus. Von dir immer lächerlich gemacht worden. Flatterstrom. Es ist nicht immer verfügbar. Aber wann ist er verfügbar? Wenn es heiss ist, im Sommer, am Tag. Es wäre ideal, genau um das Problem zu lösen. Nämlich 2 Sachen auf einen Schlag. Man hat also Energie, die gut ist, die eben nicht eine fossile Energie ist und kann auf die Art und Weise eben auch Aircondition erlauben. Man hat ja gesehen, zum Beispiel in den Südstaaten der Vereinigten Staaten, Texas, Florida oder Arizona, die haben erst können eigentlich aufblühen mit Aircondition. Ohne Aircondition geht es dort nicht. Und die Schweiz hat da Nachholbedarf.
Absolut. Und ich meine, im Prinzip wäre das sogar eine sehr gute Idee, dass man einfach sagt, wenn wir es mit Solarstrom machen, dann dürfen wir. Das würde ja den Rot-Grünen noch passen. Nein, es zeigt ja, wie ideologisch.
Aber du hast das so immer lächerlich gemacht.
Nein, ich finde ja,
du hast
ich bin gegen Solarstrom, weil ich es finde, und ich rede jetzt einfach vom Staat, ich finde, das ist keine gute Lösung, aber wenn das ein Privater machen will, völlig okay.
Dann, nein, das müssen wir fördern.
Nein, nicht immer alles fördern und immer alles subventionieren. Wenn jemand das will, dann dürfen wir Airconditioning machen. Und wenn es mit Solarstrom macht, noch besser, dann gibt man vielleicht noch ein Fränkchen. Aber der Punkt ist der, und den finde ich richtig, wo du sagst, hast Arizona und Texas und Florida. Das sind ja alles Staaten, die erst eigentlich richtig können blühen dank dem Airconditioning. Und wenn man Europa anschaut, du selber kennst es auch sehr gut, der Mittelmeerraum ist so wunderschön zum Leben. So wunderschön zum Leben. Und wenn man dort mit Airconditioning mehr könnte machen, dann würde sich wahrscheinlich der Schwerpunkt von der wirtschaftlichen Tätigkeit auch in Europa, in Süden verlegen, weil genauso in Amerika ist es eben viel angenehmer. Letztlich ist es halt gleich angenehmer, wenn es Nacht um 10 Uhr ist, immer noch schön warm ist und man kann draußen sitzen und Airconditioning löst das Problem perfekt.
Eben, und dazu braucht es nicht eben Atomstrom. ich weiss,
das ist aber ein guter eben Versprecher gewesen, das zeigt, dass der Roger in die richtige Richtung
geht. Nein, wenn ich dich anschaue, dann sehe ich nur Atom.
Ein Atompilz.
Weil die Atomsache, die kommt nicht, vielleicht in 20, 30 Jahren. Solar haben wir jetzt, Preise gehen runter, Verfügbarkeit ist da. Und weil wir das Global Warming haben, haben wir mehr Hitze, haben wir mehr Sonne und könnten damit auch mehr Strom produzieren.
Aber eben, das andere ist wichtig, dass wir nämlich alle mehr Menschen wollen lieber im Wärme leben.
Es ist warm, angenehm. Aber nicht in der Hitze.
Ja, aber es ist angenehm. Man kann das Problem lösen. Du kennst andere heisse Länder auch gut. Es ist wunderschön. In Las Vegas im Sommer ist genial, weil man kann draußen schön baden und nachher geht man wieder in den gekühlten Raum.
Genau. Wie schlafen kann man natürlich nicht bei 30 Grad oder 28 Grad. Schlafen sollte man bei 15 Grad. Also, wenn wir schauen, ob jetzt das könnte aufgenommen werden, dass man jetzt realisiert und dass sogar so Leute wie der Markus Somm sagen, jawohl, wir brauchen mehr Solar. Solarstrom.
Ja, würde mich freuen. Das so weit komme ich nicht, weil ich gar nichts dagegen habe gegen Solarstrom, ist egal. Aber wir können unsere ganze Energieversorgung sicher nicht mit Solarstrom bestreiten.
Also, nicht. Aber der Bereich, eben der Bereich, weil das zusammengeht, oder?
Genau.
Der Flatterstrom kommt genau dann, wenn man am meisten braucht für Airconditioning. Also, der Medienskandal aktuell. Die NZZ hat den wichtigsten Mann abgeworben, den Politikchef und Stellvertreter. Und jetzt sagt man, nein, der kann nicht mehr zu uns kommen. Kurz vor Amtsantritt hat man gesagt, Dominik Feusi kann nicht bei uns arbeiten. Er ist ein Plagiator, hat einfach einen Artikel zu 90% abgeschrieben aus der englischen Zeitung The Telegraph. Und das widerspricht allen Kriterien, die man einen Journalisten irgendwie richtet. Und er hat selber gesagt, jawohl, mein Fehler, unentschuldbar, sei ich unter Stress gewesen, hätte unbedingt etwas müssen abliefern dir, sei niemand so stumm gewesen und hätte das darum auf die Art und Weise gemacht. Und jetzt, Markus?
Ja gut, also erstens ist mal klar, da sind wir uns einig, auch der Dominik Feusi und ich, das geht nicht, das ist ein Fehler, das macht man nicht. Man schreibt nicht andere Sachen ab, ohne Quellen anzugeben. Das ist einfach normal. Und von dem her ist es total gut, dass er, der Dominik Feusi, das sofort korrigiert
hat. Was heisst sofort? Zeit.
Ja, er hat sobald er darauf aufmerksam geworden ist, dass das nicht gut ist. Und das ist mal das Erste, was wichtig ist, wir haben es korrigiert. Und das Zweite ist, er hat auch ein Einsehen, hat sich entschuldigt und ehrlicherweise muss man jetzt einfach mal sagen, Fehler werden gemacht, wo Menschen sind. Er hat jetzt einen Fehler gemacht. Für mich als Nebelspalter, Chefredakteur und Verleger ist die Sache erledigt.
Aber er kann auf die Art und Weise das nicht einfach so abspielen und sagen, er habe seine Notizen rumgenäuselt. Nein, wenn er 90% abgeschrieben hat, ist das ein klares Versehen gewesen. Und offenbar einer von der NZZ hat das herausgefunden, schon länger. Und dann haben die darüber geschrieben und gesagt, du hättest nicht interveniert.
Gut, das ist sehr gut, dass man die Gelegenheit gibt. Das stimmt nicht. Ich habe nie mit der Zürich Zeitung geredet in dieser Sache. Das ist eine absolute Fake News, die selber aus der Zürich Zeitung kommt. Ich habe gestern einen Blick auch angerufen. Der Fabian Eberhardt, der Journalist, hat dann ein Einsehen gehabt und hat den Satz auch entfernt. Ich möchte mal betonen, der Fabian Eberhardt hat nicht mit mir geredet. Er hat nicht mit der Zürich Zeitung geredet in dieser Sache. Er hat nicht nachgefragt, ob er so interveniert oder nicht. Ich habe nie interveniert. Nie, nie, nie. Und es ist schon ein starkes Stück, dass ein Journalist im gleichen Artikel, wo man einen anderen Journalist versagen, im journalistischen Handwerk vorwerfen, selber die Grundregeln des journalistischen Handwerks verletzen. Also das zeigt ein bisschen den Zustand der Medien. Und ich würde es nicht entschuldigen, was der Dominik Feusi gemacht hat. Ich finde, das ist nicht gut. Er hat das gewusst. Ich habe es auch ihm gesagt, schon zu seiner Zeit, wo das vorgefallen ist. Wir haben es damals korrigiert. Tut das nicht schönreden. Und er hat sich auch entschuldigt. Er weiss, dass es ein Fehler war. Aber noch einmal, erstens, was gesagt worden ist im Blick, ich habe interveniert, ist vollkommen falsch. Und das Zweite, und da können wir jetzt darüber reden, ist natürlich eine politische Intrige, die aus der Zürich Zeitung selber rauskommt.
Eben, es hat ja geheißen, NZZ, wo ja immer eigentlich eher gegen rechts steuert, er sei noch zu rechter. Noch recht, der Feusi. Den wählen wir nicht und die Leute haben protestiert, dass man einen aus dem Lager nimmt, aus dem Hinterhof, wo man in die NZZ reinbringt und hat dort eine Aufruhr gegeben. Wobei man kann ja sagen, die Geschichte zwischen Markus Sommer und NZZ ist ja irgendwie keine neue, ist ja verwickelt. Du bist ja fast Chefredakteur geworden und die hat mir am Schluss vorgeworfen, du sagst Blocher nach, bist es nicht geworden. Und jetzt sein wichtigster Mitarbeiter hat dort gehen sollen und ist jetzt aufgrund von dem dort auch noch gescheitert. Also, was läuft da?
Also gut, erstens ist es interessant, er ist genau aus dem gleichen Grund gescheitert bei der Zürich Zeitung wie ich letztlich
auch. Nein, er ist wegen Plagiat gescheitert.
Darf ich schnell sagen, warum? Das, ja, das ist nicht der Hauptpunkt. Das Plagiat ist ein Vorwand, weil ich würde es ganz, ganz stark betonen. Erstens, Erik Guyer, schätze ich als Chefredakteur, außerordentlich ist einer der fähigsten Chefredaktoren in dieser langen, langen Geschichte der Zürich Zeitung. Einer der fähigsten, auf jeden Fall. Auch einer der besten Schreiber von diesem Land, auf ihn lohne ich nichts kommen. Aber es gibt in seiner Redaktion, er weiss das selber, es gibt sehr viele Leute, die links sind oder linksliberal. Die Rechten, die man immer da sagt, die Zürich Zeitung gehe nach rechts, das ist eine kleine Minderheit, eine verschwindende Minderheit, die noch probiert, aus einer Zeitung, die formell sollte bürgerlich sein, eine bürgerliche Zeitung zu machen. Und ich kann euch jetzt schon garantieren, wenn der Erik Guyer geht, dann ist fertig mit der Zürich Zeitung, dann geht sie richtig Tagesanzeigen. Das ist klar. Nein, schaut die Redaktion an, ich kenne die Leute alle. Es sind die gleichen Leute, die seinerzeit mein Aufstieg bei der Zürich Zeitung zum Chefredakteur verhindert haben. Aber letztlich geht es immer ums Gleiche. Es geht um die EU-Frage. Die EU-Frage vergiftet unser Land seit 30 Jahren. Und die Kreise, die Euroturbo sind, machen alles, damit wir keine offene Diskussion haben über die Frage. Sie haben verhindert, dass der Chefredakteur vielleicht einmal Markus Somm heisst bei der Zürich Zeitung. Und sie haben jetzt verhindert, dass Dominik Feusi, der ein dezidierter Gegner ist von den Rahmenverträgen, Beitrag, dass der bei der Zürich Zeitung ist. Und die Journalisten, die den bekämpft haben, das sind so schwache Leute, das sind so lächerliche Leute, wie zum Beispiel Fabian Schäfer, der ja gerade die Weite gesucht hat, wo der Dominik Feusi gekommen ist. So unfähig, so feige Leute, die nachher nichts anderes machen können, als Intrigen spannen, um anderen Leuten Karriere zu zerstören. So denken heute eure Turbos.
Also, Häme, wie man es kennt von Markus. Man muss es sagen, der Fakt ist da von dem Plagiat, dem klaren Plagiat. Und dass man da einfach sagt, das sagen feige, unfähige Leute, finde ich in dem Zusammenhang ein bisschen gewagt. Aber jetzt, wie geht es denn weiter? Für dich ist ja das ein Problem gewesen. Das ist eigentlich so der einzige profilierte Mitarbeiter bei deinem Nebelspalter gewesen, außer dir, der Feusi. Kommt er jetzt wieder zurück? Er ist jetzt ja angeschlagen, ist desavouiert und so. Du hast halb entschuldigt, das sei aus politischen Gründen da gescheitert, aber der Fall ist klar in Sachen Plagiat etc. Nimmst du ihn jetzt wieder?
Also erstens, bevor ich da überhaupt antworte, schnell alles wieder ein bisschen richtig stellen. Erstens hat sich der Dominik Feusi wirklich entschuldigt. Zweitens, tue ich es nicht schönreden. Ich habe nicht gesagt, dass Plagiat ist nicht wichtig. Das
aber
ist
du hast
nicht,
ich relativiert. Habe nicht
gesagt, aber jetzt komme ich zum anderen und das ist das Entscheidende. Du hast gesagt vorher, ja, das ist doch daneben, wenn du das sagst, politische Intrigen. Lass uns mal, vor eineinhalb Jahren hat die Zürich Zeitung die Geschichte gekannt. Sie haben sie selber kennt. In der Redaktion selber sind sie zum Schluss gekommen, die Geschichte ist zu wenig wichtig. Die ist zu wenig relevant. Sie haben ohne mein Zutun, haben sie die Geschichte nicht gebracht.
Vielleicht haben
sie
gefunden, den Nebelspalter, Jahr, das sei
nicht nein,
relevant.
Roger, vor eineinhalb ja. Jahren war es nicht wichtig für ja, sie. Nicht
für
wichtig
sie nicht.
Nein.
Aber wenn
nein.
Es einen eigenen Mitarbeiter
jetzt,
betrifft,
aber jetzt
ist es etwas anderes.
Nein, Roger, das stimmt nicht. Wohl. Der Punkt ist, sie haben das vorgerübelt, die Kreise in der Zürich-Zeitung, die politische Intrigen wollten machen. Vor einem Jahr hat es die Zürich-Zeitung selber nicht gestört. Und wenn die Zürich-Zeitung heute kommt, publizistische Glaubwürdigkeit, wie verlogen ist denn das?
Wieso?
Das hat sie vor einem Jahr nicht gestört. Sie haben vor einem Jahr die Geschichte nicht gebracht.
Aber,
sie haben sie nicht wichtig gefunden. Und ich habe Roger, es stimmt nicht, dass sie den Nebelspalter nicht so wichtig finden. Sonst würden sie nicht so sensibel reagieren. Nein. Es ist völlig klar, sie haben die Geschichte, die sie vor anderthalb Jahren nicht wichtig gefunden haben, vorgerübelt, um übrigens, das wollte ich dann auch noch sagen, den Erik Guier zu desavouieren. Und ich sage es noch einmal, es gibt einen Machtkampf in dieser Zürich Zeitung und der Machtkampf wird für die linksbürgerlichen, eurofreundlichen Kreise ausgehen, wie es immer wieder passiert in der Zürich Zeitung.
Also, das ist jetzt die Stellungnahme von Markus Sommer, der natürlich dieser Geschichte ganz klar Partei ist. Die Frage ist nicht beantwortet, kommt der Feusi wieder?
Das tun wir jetzt prüfen, da tun wir schauen, wie das weitergeht. Das ist noch zu früh, um etwas
wieso
zu sagen.
Wieso denn?
Weil wir das jetzt so machen. Wir
was wolltest du denn noch prüfen?
Wir unsere Entscheidung unabhängig vom Radio 1 machen.
Ja, ist klar, aber das ist ein bisschen feig. Deine Stellungnahme am letzten Samstag hast nicht du gemacht, sondern irgendein Beauftragter von dir. Und auch jetzt wolltest du da nicht Stellung nehmen. Der Fall ist klar.
Du musst doch nicht Stellung nehmen.
Nein, du musst
meine Personalpolitik ist nicht von öffentlichem Interesse. Du hast sofort so selber gesagt, der Nebelspalter ist viel zu wenig wichtig. Warum interessiert dich denn das?
Jetzt in dem Moment interessiert es natürlich nach dem Fall NZZ.
Es interessiert euch alle, weil ihr ganz genau wisst, der Nebelspalter ist eines der einflussreichsten Portale überhaupt auf der rechten Seite. Ihr nehmt uns wahnsinnig ernst. Danke vielmals, dass wir auch über das dürfen reden. Aber ich sage es noch einmal, damit die Hörer wissen, um was es hier geht. Es geht nicht ums Plagiat, es geht um einen politischen Meinungskampf innerhalb von der Zürich Zeitung, der wichtigsten Zeitung von diesem Land. Und die Leute, die Rahmenverträge ums Verrecken wollen, durchdrücken, haben jetzt einen Journalist verhindert, der anderer Meinung ist. Das ist, wie die denken. Euroturbos zerstören unsere Meinungsdemokratie.
Also, ich bin ein täglicher Leser von der NZZ. Ich kann das nicht bestätigen, dass die da nur einseitig über diese Themen berichten, sondern möglichst vielfältig. Im Gegensatz zum Nebelspalt, der ganz einseitig ist, tut die NZZ alle Stimmen zu Wort kommen, holt Experten aus allen Lagen. Und das finde ich jetzt also ein bisschen billig, jetzt die NZZ so abzumachen.
Ich mache es nicht Zürich Zeitung runter, sondern ich mach die Kreise runter in der Zürich Zeitung Redaktion, linksbürgerliche, halbbegabte Journalisten, die einen anderen Kollegen verhindern, indem sie so eine Geschichte aufwärmen, die vor einem Jahr kein Anlass war für die Berichterstattung und jetzt eine günstige Intrige war. Nein, noch eines. Es ist eine grusige Intrige, die von anderen Journalisten gegen einen anderen Journalist betrieben wird. Etwas, was ich, und ich gelte als rechter Journalist, noch nie in meinem Leben gemacht hätte. Ich verhindere nicht andere Meinungen. Ich habe nicht Angst vor den linken Journalisten, die ihr Zeug schreiben. Ich habe nie Angst vor denen. Und wenn man nachher mit solchen Mitteln etwas bekämpft, dann zeigt das ja auch, dass man keine guten Argumente hat für die Rahmen.
Wenn du würdest herausfinden, dass einer, den du anstellen willst, ein Plagiator ist, würdest du dann nicht auch reagieren?
Dann würde ich sicher mit ihm reden. Und dann ist übrigens, also bei der Zürich Zeitung ist es ja so gewesen, dass sie es nämlich zuerst akzeptiert haben und gesagt haben, wenn man noch einen anderen Fall findet, dann ist dann passiert. Nachher läutet der Blick an und dann plötzlich hat die Zürich Zeitung kalte Füße bekommen. Vorher haben sie das nicht gehabt. Erst, als nachher die Öffentlichkeit irgendwie gedroht hat, haben sie plötzlich gefunden, ist das Problem. Nein, Roger, seien wir mal ehrlich. Ein Plagiat ist sehr unschön und das ist falsch. Das ist falsch. Aber es gibt einfach Möglichkeiten, dass man einmal einen Fehler macht und nachher sagt, ist okay. Wenn ich finde, ein Journalist ist sehr gut und hat ein Plagiat gemacht, aber es ist ein Einzelfall, er hat es einmal gemacht, dann würde ich den Tod sicher anstellen.
Also, so wie der Markus Somm, können wir da an dieser Stelle das mal abschliessen. Etwas fast noch Wichtiges ist passiert, nämlich der Konflikt um den Ständeratssitz von Daniel Josic. Letzte Woche an der Delegiertenversammlung knappe Nominierung abgelehnt wurde mit 109 zu 94 Stimmen. Zwei Tage vorher hat Jacqueline Badran erklärt, sie stände dann als Kandidatin zur Verfügung. Und am nächsten Tag hat sie Daniel Josic aufs Übelste beschimpft in einem Interview im Weekend Lehrer Schauspiel aus. Befragt vom Comedian und Schauspieler Mike Müller hat sie gesagt, der Josic sei ein Möchtegern Alpha-Männchen. Rede viel zu viel, wenn der Tag lang sei, plustere sich auf und so weiter und so fort. Du hast darauf reagiert in der Sonntagszeitung und auch in deinem Memo und hast gesagt, der Hintergrund ist Antisemitismus.
Das ist ein Hintergrund, nicht alle. Ah, und vor allem okay. Ein wichtiger Punkt, ich habe Ihnen gesagt, das ist allein der Grund, sondern Daniel Josic gilt als rechts für viele SP-Leute und es zeigt einfach, wie links das der SP geworden ist. Und ich finde, er hat es gut gemacht, gestern in dem Interview mit der NZZ am Sonntag, wo er gesagt hat, die sind mittlerweile kommunistisch. Und ich
finde, das gesagt, sozialistisch oder gar kommunistisch. Eben,
und das muss man also ernst nehmen. Dass einer von der berühmtesten Ständeräte von dieser SP selber sagt, SP Schweiz geht richtig sozialistisch, das ist sowieso so, also nicht mehr sozialdemokratisch und sogar kommunistisch, das muss man sich merken. Und alle Leute, die sogenannte Sozialliberale sind und die die SP ab und zu gewählt haben. Wegen dem müssen sich das merken, das ist nicht mehr neue Heimat. Und was ich eigentlich gestern wollte sagen oder schreiben wollte, und du hast es sicher verstanden, es geht um das, die SP hat lange davon profitiert, dass sie im Zweiten Weltkrieg eine gute Rolle gespielt hat. Wirklich eine gute Rolle gespielt hat und auf das auch stolz war, zu Recht. Und jetzt ist der Antisemitismus in gewissen Kreisen dieser Partei viel, viel wichtiger geworden. Ich meine, wer Israel vorhalten, das sei ein Genozid, was sie gemacht haben in Gaza. Entschuldigung, Roger, da sind wir uns einig. Das ist Antisemitismus.
Also gut, man weiss, auch viele Leute von der SP sind an diesen Palästina-Demos aktiv gewesen. Und das deutet dann darauf ein, dass sie dann den Josic vielleicht wegen seiner Herkunft und seiner Haltung in Sachen Israel nicht gut finden. Aber auch als alter weisser Mann ist er natürlich von den militanten Feministinnen abgelehnt worden. Das ist eine weit verbreitete Haltung in der SP seit Jahren. Und natürlich wegen seiner politischen Haltung. Er bezeichnet das selber als sozialliberal. Und die sagen heute unerwünscht. Früher hätte ich das gegeben, aber heute hat es für die keinen Platz mehr in der SP offenbar. Es eigentlich noch der letzte Prominente gewesen und hat dann eben das Urteil gesagt, heute eben die Haltung ist sozialistisch oder sogar kommunistisch.
Genau, und vielleicht noch ein Wort zu der Jacqueline Badran. Ich meine, das ist schon wahnsinnig. Wie die jetzt einen Parteikollege abmacht, also das finde ich schon unglaublich. Und das ist ja die Partei, die ab und zu sagt, sie sagen die, die Stil haben.
Und
sie haben den Anstand. Sie haben den Anstand pachtet. Ich meine, das ist ja jenseits von gut und böse. Aber es zeigt auch meiner Meinung nach, es ist eigentlich ein Schuldeingeständnis. Es zeigt, dass Jacqueline Badran wahrscheinlich eine ziemlich grosse Rolle gespielt hat, jetzt bei dieser Entthronung von Daniel Josic. Weil da ist unglaublich viel Energie da. Also, ich meine, das ist ein richtiger Hass da von ihr gegen den Josic, was ja wirklich speziell ist, weil eben, es hat ja sehr viel mit ihrem eigenen Ehrgeiz zu tun.
Also, sie ist unflätig, unkontrolliert, ähnlich wie ein Donald Trump. Sie glaubt, sie können sich alles erlauben wie ein Donald Trump. Jeder Schlötterling kann sie rauslassen, kommt da damit in den linken Kreis durch, wird sogar dafür gelobt, sage ich mutig. Sie hat dann auch noch gesagt, nachdem Daniel Josic gesagt hat, sie will ja den Ständerat sitzen und will das schon länger. Das sage ich Dolchstoss. Schlimmer noch, Meuchelmordlegende. Also schlimmer kann man es nicht sagen. Dabei, der Dolchstoss hat sie gemacht. Zwei Tage vorher, vor der entscheidenden Sitzung, hat sie dann gesagt, ich komme dann, hat sie ihre Leute motiviert und die haben dann knapp gewonnen. Also es ist eine Umkehrung von der Sache. Und übrigens, wenn sie sagt, er redet den ganzen Tag viel und sagt nicht viel und redet den ganzen Tag. Das ist in der Freude. Er hat ja gesagt, man tut bei den anderen Leuten kritisieren, was man bei sich selber irgendwie als Fehler erkennt und damit dann möchte gerne. den Alpha-Männchen. Also ihre Terminologie wäre sie ein Alpha-Weibli.
Absolut. Und vor allem, weil du hast völlig richtig gesagt, es ist eigentlich verlogen. Ich meine, sie war entscheidend dafür, dass die Delegierten sich überhaupt getraut haben, ihn abzuwählen, weil es ist völlig klar gewesen, wenn nicht Badran zur Verfügung gestanden wäre, dann hätte es das nicht gemacht, weil sie gewusst hätten, den Sitz verlieren wir auf jeden Fall. Jetzt machen sie sich die Illusion, dass Badran in bürgerlichen Kreisen so gut ankommt wie der Josic, und da kann man einfach vergessen. Schon der Stil von der Badran, den du vorher richtig geschildert hast, geht gar nicht. Und ich sage es noch einmal, ich bin ja selber ab und zu, wie du auch weißt, ab und zu auch unflätig. Will ich da gar nicht ausnehmen. Nein, das ist, ich bin auch ein Polemiker. Aber ich behaupte auch nicht. Ich sage nicht ein Polemiker. Und bei der Badran finde ich es wirklich lustig, wie sie von der Partei vom Anstand redet und so weiter. Und also, das ist jetzt eine grusige Intrige, die diese Kreise gemacht haben gegen den Josic, den ich also selten erlebt habe. Und ich sage dir, die SP wird einen höheren Preis für das zahlen, da bin ich überzeugt. Weil endlich Leute, die so, eben so linksliberal sind, so Ledergerber-SP, die wir ja noch beide gut kennen, die werden endlich langsam merken, das ist eine Sekte. Das wird eine dogmatische, linksdogmatische Sekte, sehr ähnlich wie die linken Kreise der Demokratischen Partei in Amerika.
Also bei der Tamedia hat es sehr viele Online-Kommentare gegeben. 90% etwa negativ für Jacqueline Badran, schlechter Stil, unflätig, unqualifiziert für Ständerätin. Und man weiss natürlich, man kann nur eine Majorzwahl gewinnen, wenn man eben eine bürgerliche Stimme kommt, wenn man als Linke kommt. Und das hat natürlich der Josic können machen. Und es ist soll er jetzt unabhängig antreten? Es gibt ein Wort, ein Zitat von ihm, wo er im Vorfeld gesagt hat, ich bin nicht der Mario Fehr. Der Mario Fehr hat ja das gemacht, ist nachdem er von den User sogar eingeklagt worden ist, austreten, unabhängig gewesen, hat das beste Wahlresultat gemacht und hat dann auf die Art und Weise können zeigen, dass es anders auch geht. Und die Frage ist ja natürlich, jetzt, macht das der Daniel Josic auch oder kapituliert er nachdem, was da passiert ist? Ist ja wirklich hart, wo jetzt gegen ihn ausbreitet worden ist. Und er hat ja noch gesagt in dem Interview in der NZZ am Sonntag, Jacqueline Badran hätte ihn als Bundesratskandidat unterstützt. Man kommt nicht mehr an. Also offenbar, wenn es um den Bundesrat gegangen wäre, hätte sie ihn unterstützt. Wenn es aber um einen Job geht, den sie will, haut sie nicht vorne.
Dann ist er ein Alpha-Männchen, oder? Und übrigens,
du möchte
gerne. Hast ja das auch noch gesagt, der weisse alte Mann, das ist ja das Primitive an dieser Aussage. Ich meine, sie ist eine alte, weisse Frau. Also, Entschuldigung. Also, es ist unendlich primitiv, was die gesagt hat. Und ich finde, ich glaube, so primitiv bin ich noch nie gewesen, wenn es um einen Konkurrent gegangen ist, wo alle wissen, das ist ein Konkurrent.
Ja, und
von
dir. Nein.
Die CV-Zeitung ist eine Institution. Ich rede nicht über einzelne Leute. Ja. Und die Leute, die ich schlecht finde, sage ich einfach, aber sie sind nicht Konkurrenten. Nein, aber noch schnell etwas zum Josic. Ich glaube, ganz ehrlich, aber ich kenne ihn weniger gut wahrscheinlich als du. Ich glaube, er ist in einem richtigen Dilemma. Ich glaube, dass jetzt das Gefühl sagt, du musst dich rächen, du musst antreten.
Nicht rächen.
Aber du musst denen zeigen, dass du eigentlich zu Recht Ständerat bist von der SP für den Kanton Zürich und dass die Badran eine üble Geschichte hat. Gleichzeitig glaube ich ihm auch, wo er gesagt hat, ja, ich habe mir auch überlegt, ich könnte jetzt ein Buch schreiben. Ich meine, der Daniel Josic ist neu sehr glücklich verheiratet. Ich kann mir gut auch vorstellen, dass er irgendwo sagt, hey, ich will eigentlich mein Leben jetzt geniessen. Ich muss jetzt nicht mehr in dem Bundesbern mich anöden lassen von irgendwelchen Leuten. Und machen wir uns nichts vor. Er ist nachher natürlich heimatlos in Bern. Er hat die SP nicht mehr und er ist ein Lonely Wolf. Und kann sein, dass er zum Schluss kommt, ich will es nicht. Aber ich sage noch schnell etwas. Unbedingt antreten, Daniel Josic. Und ich muss dir sagen, Daniel Josic, ich tue dich zum ersten Mal wählen.
Zum ersten Mal?
Ja, ich wähle nie mehr SP in meinem Leben, das habe ich mir geschworen. Deshalb tue ich auch den Mario Fehr gern immer wieder wählen, seit er nicht mehr SP ist.
Also, ich glaube, das mit dem Leben geniessen und so, das ist die eine Sache. Das Buch schreiben haben wir alle auch schon gemacht. Aber jetzt so sich irgendwie abtischen lassen, auf diese Art und Weise, da kann ich mir nicht vorstellen, dass er das einfach hinnimmt. Vor allem, weil er weiss, er hat natürlich viel breiteres Wählerspektrum als die Jacqueline Badran. Und die Jacqueline Badran, eben weil sie so unkontrolliert ist. Also ich frage mich, was da los ist. Oder also, ob sie da auch irgendwie überhaupt keine Inhibitions mehr hat. Keine Kontrolle, totaler Kontrollverlust. Ob das schlimmer geworden ist? Also ähnliches, was man beim Donald Trump ja auch feststellt.
Ich glaube, sie ist wirklich ein Opfer von Bubble. Ich meine, du hast vorhin gesagt, im Schauspielhaus mit dem Mike Müller. Der Mike Müller ist ja auch ein unglaublich origineller, begabter Comedian, der total sich Corona in dem Bubble versunken ist. Und dann hocken die im Schauspielhaus, was ja auch unglaublich ist, wo
100
Leute kommen. Also für das können sie ins Kirchengemeindehaus von Grenchen gehen. Da müssen sie nicht ins wichtigste Theater gehen von der Schweiz. Aber es zeigt auch ein bisschen den Niedergang
und vom Schauspielhaus. Und das sind zwei von so prominenten Leuten in einer besonders spannenden Situation, oder? Gerade nach dieser Delegierten. 100 Leute, oder?
Ganz hart. Also es ist richtig hart, aber es zeigt eben auch, dass die Leute finden, der Bubble ist langweilig. Der linke Bubble ist langweilig. Das ist eine Bünzli-Veranstaltung. Da sind zwei Bünzli auf der Bühne gestanden und haben sich gegenseitig bestärkt darin, dass sie nicht Bünzli sind. Aber sie sind totale Bünzli. Intellektuell Bünzli.
Vor zwei Wochen haben wir das letzte Mal über den Iran geredet, jetzt mehr als 3 Monate der Krieg. Du von Anfang an glühender Anhänger von diesem Krieg, der Trump über den Klee gelobt. Jetzt, was für Optionen hat er noch, Markus?
Ja, immer die gleiche.
Welli?
Aber er ist am, Schwabbeln. Ja, er soll die Blockaden einhalten, weitermachen, bis das iranische Regime so in Schwierigkeit ist, dass es noch aufgeht. Aber ich habe zurzeit ein bisschen das Gefühl, er verliert Nerven, er gibt auf, er mag nicht durchstehen und das ist bedauerlich.
Aber es ist doch nicht nur das, es ist doch nicht seine Nerven. Die Welt schlittert immer weiter in eine Krise rein. Ich habe heute Bericht gelesen von Kenia bis nach Japan und Indien. Das hält die Welt nicht länger aus. Und die Frage ist, Donald Trump sagt, die Straße von Hormuz muss wieder frei sein wie vorher. Die Iraner sagen, nein, wir kontrollieren das. Glaubst du, dass der Donald Trump das anbringt, dass die Straße von Hormuz, das ist also das Mindestziel. Du hast immer gesagt, Regimewechsel und Atomsachen müssen weg. Aber die Straße von Hormuz, dass die wieder frei wird sein?
Also gut, erstens, Atomprogramm muss weg. Regime-Change habe ich nie gesagt, dass das Ziel muss sein, weil das ist schwierig. Aber wegen der Straße von Hormuz, da finde ich, die Inder wählen ja den Donald Trump nicht. Also da muss er einfach werfen, Nerven haben. Und ich kann befürchten, er hat Nerven nicht. Ich meine, was interessiert denn Kenia? Entscheidend ist, Iran ist eine Bedrohung für die ganze Welt. Die Amerikaner sind weit gegangen. Es ist nur noch eine Frage von der Zeit, dass das iranische Regime muss nachgeben, weil sie werden mehr geschädigt als die Amerikaner. Aber vielleicht hebt er nicht durch. Das ist schade, das ist sehr schade, weil das wäre einer der grössten Rückschläge für die ganze Welt.
Aber Markus, so was man jetzt gehört, dass das Abkommen, das da offenbar da sollte sein, das beinhaltet, Straße von Hormuz geht auf, Atomprogramm, über das reden wir dann in 60 Tagen. Also es wird nichts passieren. Das wird überhaupt nicht erreicht, das Hauptziel wird gar nicht erreicht. Und Amerika muss Gelder in Milliardenhöhe freigeben, viel mehr Milliarden als der Obama das gemacht hat, wo sich der Donald Trump mokiert hat. 1,7 Milliarden waren. Jetzt geht es um 12 bis 24 Milliarden. Wenn dieser Deal durchkommt, bist du dann happy?
Katastrophe, und das werde ich dir 2 Jahre lang oder 3 Jahre lang jeden Tag, jeden Montag bestätigen. Es ist eine Katastrophe, und wenn er das macht, dann verliert er sehr viel Respekt bei einem der wichtigsten Anhänger, den er je gehabt hat. Nein, das wäre jenseits von Gut und Böse, und es wäre ein riesen Fehler. Und wahrscheinlich ein kurzer Hinweis, ich meine, die Straße von Hormuz, wenn die Amerikaner wirklich ein bisschen mehr Eier hätten, könnten sie schon lange die Insel Karg einfach besetzen, und das würde die Iraner noch mehr schwächen. Und ich verstehe nicht, dass Donald Trump plötzlich so Angst.
Also ein paar Ratschläge vom Superstrategen Markus Somm.
Ja, du fragst ja.
Nein, gut, aber du gibst noch taktische Anweisungen
ja,
und so.
Ja, offenbar bewährte Feldherr.
Wo sogar der Hexet sogar abgelehnt hat, der Trottel. Also, nächste Woche sind wir wieder on Tour in Wittichen-Waldecken. Man kann dort noch sich anmelden, kann dabei sein, das vor Ort erleben, wie so eine Sendung eigentlich abläuft. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit, schönen Abend und viel Vergnügen beim Programm von Radio 1.
Music, please.
I love music.
Sie informiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.